Prabhu Nityananda The Advaita Gadadhara Shiva Shadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Das ist ein sehr schöner Text, wo Prithu Maharaj eine sehr, sehr schöne und wichtige Unterweisung für uns gibt in unserem Krishna-Bewusstsein. Prithu Maharaj hatte, da habe ich an einer anderen Vorlesung schon drüber gesprochen, einst eine Vollversammlung von seinen Bürgern eingeladen und hatte dann ihnen eben ein paar wichtige Unterweisungen erteilt. Wir können uns das so vorstellen, als würde das Regierungsoberhaupt eines Landes oder wie es hier in der Schweiz der Fall ist, das Gremium, ich glaube es ist ein Rätesystem hier, was es gibt, Nationalrat glaube ich, als würdet ihr das sagen, liebe Bürger, wir haben etwas ganz Wichtiges für eure Erhebung mitzuteilen und dann würden sie eine Vollversammlung einberufen. Wahrscheinlich würde diese Vollversammlung, wie es heute in den Umständen den politischen Umständen ist, einmal an einem Platz stattfinden, vielleicht irgendwo außerhalb von Zürich, wo auf den Wiesen und Auen der Stadt ein großer Platz ist, und es würde dann hundertprozentig übertragen werden auf die Fernsehschirme, sodass auch Leute im ganzen Land das sehen können. So eine Art Vollversammlung hatte Maharaj Prithu einberufen und dann eben diesen wichtigen Text gesprochen, wo er seinen Bürgern sehr viel Ermutigung zuspricht und ein sehr realistisches Konzept, wie sie sich im hingebungsvollen Dienst beschäftigen können. Wir können uns leicht vorstellen, mal Spiritus Vollversammlung muss sehr pragmatische Inhalte gehabt haben. Er wird nicht nur über ganz hohe spirituelle Themen gesprochen haben, sondern ja, wird schon darüber gesprochen haben, aber sehr pragmatisch einen Schritt-bei-Schritt Vorgang angeboten haben, wie man dorthin kommt. Und das wird jetzt hier sehr schön erwähnt und ich wollte den Text gerne nochmal mit euch vorlesen. Prithu Maharaj riet seinen Bürgern. Das ist jetzt also auch für uns, glaube ich, sehr zutreffend. Indem ihr euren Geist, eure Worte, eure Körper und die Ergebnisse eurer tätigkeitsgemäßen Pflichten nehmt und immer offenherzig seid, solltet ihr alle dem Herrn hingebungsvollen Dienst darbringen. Je nach euren Fähigkeiten und Beschäftigungen, die ihr ausführt, solltet ihr mit vollem Vertrauen und ohne Vorbehalt euren Dienst den Lotusfüßen der höchsten Persönlichkeit Gottes erweisen. Dann wird es sicher sein, dass ihr das letztliche Ziel eures Lebens mit Erfolg erreichen werdet. Prabhupada greift aus diesen Unterweisungen eine hervor, über die ich heute auch gerne sprechen möchte. Ich glaube, der Inhalt ist sehr klar. Es geht darum, dass man halt entsprechend seiner Fähigkeiten Geist, Worte und Körper in Krishnas Dienst stellt, und das ohne Vorbehalt tun. So Prabhupada highlightet hier oder greift besonders heraus, dass ein Wort, ein Sanskrit-Wort, Yathadikada, so weit wie die Fähigkeit reicht. Und er tut noch sagen, man soll offenherzig sein, ne? Und ohne Falschheit den Stand ausfindig machen, wo man sich befindet und von dieser Ebene aus Krishna dienen. Es ist wichtig dafür, dass man einen gesunden Realismus in seinem spirituellen Leben entwickelt und ehrlich sieht, wo man steht, so dass man ohne sich und anderen etwas vorzumachen, sich beschäftigen kann auf dieser Ebene. Lieber nicht auf einer Ebene sich niederlassen, wo man gemäß seiner Verwirklichung und Fähigkeiten noch nicht ist und sich selbst und andere so ein bisschen hinter das Licht zu führen. Das ist nicht so gut. Es ist besser, herauszufinden, wo man ist und das zu tun, was man tun kann. Krishna erklärt den gleichen Punkt auch im 11. Kanto des Bhagavatams zu Uddhava. Er sagt, Sve Sve Dikare Janishta Saguna Parikirtita Viparyayastu Doshasya Ubayor Esha Nishchaya. Wenn man fixiert ist in der Position, für die man qualifiziert ist, so ist das tugendhaft. Das Gegenteil davon, dass man einen Stand oder eine Position annimmt, für die man nicht qualifiziert ist, ist eigentlich unverantwortlich und wird als unform betrachtet. Dies ist die definitive Schlussfolgerung. Also Krishna lässt an diesem Punkt nicht mit sich reden. Er sagt, das ist nun mal so. Hier. Im Naradiya Purana wiederholt Srila Vyasadev diese Unterweisung Krishnas, indem er sagt, dass ein Devotee gemäß seiner Ebene, auf der er ist, weder zu viel annimmt, noch zu wenig. Ja? Wenn der Devotee, sagen wir mal, ein Brahmachari ist, und er sammelt viel an, dann ist das nicht gutes Brahmachari-Leben. Oder wenn der Devotee ein Haushälter ist, sollte er nicht versuchen, sagen wir mal, wie ein Wandermönch durch die Welt zu gehen. Er muss ein bisschen was ansammeln. Er muss seine Vorratskammern, sagt Bhaktivinoda Thakur, dezent füllen, damit für die Familie gesorgt ist. Dezent, also nicht mehr als nötig. So, es gelten also entsprechend des Adhikaras, der eigenen Befähigkeit, unterschiedliche Regeln, und es ist wichtig für einen Menschen, der ernsthaft spirituelles Leben wünscht, entsprechend seines jeweiligen Standes sich zu beschäftigen. Wir westlichen Menschen haben sehr oft ein bisschen Missverständnis darüber, dass in unserer Gesellschaft niemals eine wissenschaftliche Ständegesellschaft gab. Die Gesellschaft, die einen nach Vanas und Ashramas einteilt, ist ja sehr, sehr verbreitet in Indien, wo jeder also, was seinen persönlichen Lebensstand und seinen beruflichen Stand betrifft, die Möglichkeit hat, sich irgendwo richtig zu situieren. Nicht? Entweder als Brahmachari und was es da alles noch gibt, Grihastas und Vanaprastas und Sannyasis oder Ashudra, Vaishya, Kshatriya und Brahmana. Das gab es nie so in diesem wissenschaftlichen Sinne. Es gab schon so eine Reflexion im Mittelalter mit der Ständegesellschaft, aber da ist genauso problematisch wie eigentlich die Reflexion, die es in Indien gab, diese Kastengesellschaft. Doch wovon Krishna hier spricht, ist eine wissenschaftliche Einteilung nach ganz genau feststellbaren Eigenschaften und Eignungen, die ein Mensch hat. So, diese Erziehung haben wir genetisch nie bekommen, wenn wir das so sagen wollen. Oder haben wir nie von uns in der Geschichte bekommen. Und deswegen kann sich auch eine Art Missverständnis im spirituellen Leben einfügen. Man will immer das Höchste. Die meisten Devotees wollen am liebsten gleich auf der höchsten Stufe sein. Und wenn sie merken, das sind sie nicht, dann entsteht ein Dilemma. Oh, und es gibt Sturm im Teepot ihres Lebens. Man muss sehen, dass man sich dem Ziel allmählich nähert und es niemals aus den Augen verliert, aber auch weiß, wo man im Augenblick ist. Im 12. Kapitel erklärt Sri Krishna die allgemeine Stufenleiter, die zu Bhakti führt, zur Entwicklung von Bhakti. Und ich glaube, es ist sehr gut, immer mal wieder diese Stufenleiter zu betrachten, um zu sehen, was das vielleicht mit einem selbst zu tun haben könnte. Man fängt eigentlich mit dem spirituellen Leben an, indem man Wissen entwickelt. Dann ist die nächste Stufe, dass man anfängt, dieses Wissen zu versuchen, nicht nur vom Kopf her zu verstehen, sondern eben als Vijnana, als verwirklichtes Wissen zu verstehen. Das heißt, dass das Endziel von Jnana immer ist, dass man versteht, wer man ist. Das Ziel des Wissens zielt dahin, die spirituelle Natur kennenzulernen, von sich selbst als Jivatma, als spirituellen Seelen und als und von Krishna als Param Brahman, das höchste Brahman, von dem alles ausgeht. Das ist sehr wichtig, dass man, wenn man Wissen ansammelt, weiß, in welche Richtung man forscht. Es geht darum, Gott zu verstehen und sich selber zu verstehen. Ohne diese beiden Verständnisinhalte wird Wissen streng genommen sehr oft als, es gibt unterschiedliche Arten von Wissen da. Maya Japanita Jnana heißt es in von Krishna. Das Wissen von Leuten, die sich nicht in meinem Dienst beschäftigen, ist von Illusion davon gestohlen. Also es ist schon Wissen, aber es ist von illusorisches Wissen. Und so, wenn man verstanden hat, dass man spirituell ist, dann sollte man zur nächsten Stufe kommen, sollte meditieren. Die Meditation wird getan in seinem spirituellen Zustand. Das ist eine spirituelle Übung, wo man wo man versucht, über Krishna zu meditieren und somit auf einer spirituellen Ebene zu sein. Wenigstens in der Meditation, die noch immer den wichtigsten Sinn beschäftigt, den Geist. Hare Krishna. Auch Prabhupada hält uns an zu dieser ganz grundlegenden Meditation. Aham Brahmasmi, ich bin eine spirituelle Seele und ich bin ein Teil Krishnas. Wir haben gestern darüber gesprochen, dass das eine sehr wichtige Grundlage für unser spirituelles Tun in dieser Welt ist. Das Wissen, was man hat über Gott und die Seele, wird in der Meditation nicht nur in einem theoretischen Bereich gemacht, sondern man macht etwas damit. Man beschäftigt den wichtigsten Sinn, den Geist damit. So, dann geht man eine Stufe höher, dass man auch die aktiven Sinne beschäftigt und aus der Situation im Selbst, dass man verankert ist im Selbst, anfängt zu handeln. Das bedeutet ist, dass man die Früchte seiner Handlung Krishna gibt. Als nächstes, die nächste Stufe, die dritte, die jetzt wird schon ziemlich hoch, fangen wir an, uns ganz und gar in Krishnas Dienst zu beschäftigen. Vishwanath Chakravarti hat gesagt, dass wir nicht einfach nur ein paar Früchte aufgeben, also dass wir tun, was wir wollen und dann die Früchte zu Krishna geben. Dass wir tatsächlich das tun, was Krishna erfreut. Wir sind nicht mehr, dass wir nur arbeiten, um uns selbst zu erhalten und dann ein paar Früchte abgeben. Na, hier arbeiten wir ganz für Krishna. Zum Beispiel legen wir einen Blumengarten an und gärtnern herum und bringen die ganzen Blumen zu Krishna. Das haben viele große Geweihte gemacht. Blumengarten ist ein bisschen vielleicht würden wir Sangitan machen in unserer Zeit. Oder was würden wir noch machen? Ein Tempel führen, vielleicht dort kochen für die Deities oder Pujari-Arbeit machen. Dann geht es ein bisschen höher noch, dann folgen wir allen Regeln und Regulierungen, ohne abzuweichen. Ne? Da gibt es positive Regeln und Regulierungen in den Schriften. Die sich auf Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Svaranam beschäftigen, aber auch solche, die sich auf die Einschränkung vom materiellen Leben beschäftigen, diese vier Regeln, die ihr alle kennt. Und schließlich kommen wir, die höchste Stufe ist Raga Bhakti, wo man aus tiefer Anhaftung zu Krishna aktiv wird. Dass man sich immer an Krishna erinnert und den Geist und die Intelligenz immer an Krishna richtet. Die Westler würden am liebsten da sein. Das ist das für mich. Das Höchste, das mache ich sofort. Ich erinnere mich immer an Krishna und mein Geist und die Intelligenz ist immer beschäftigt. Das ist ein Zustand, der voraussetzt, dass man große Anhaftung an Krishna hat. Und große Anhaftung an Krishna zu haben, das geht dann, wenn unsere Anhaftung ans materielle Leben geläutert sind. Wenn wir so starke materielle Anhaftung haben, werden wir uns nicht immer an Krishna erinnern können, weil unser Geist uns immer abzieht, irgendwo hinzukommen. So, im Krishna-Bewusstsein versuchen wir uns entsprechend unserer Position irgendwo zu situieren. Aber das ist, glaube ich, die Größe des Krishna-Bewusstseins und das Besondere eigentlich am Krishna-Bewusstsein. Wir verlieren niemals das Ziel aus den Augen. Wir müssen uns, das ist ganz, ganz wichtig, sich an das Ziel erinnern. Hier gibt es ein Stotra aus dem Werk von Yamunacharya, der hat ein Werk geschrieben, das heißt das Stotra Ratna. Das sind Verse wie Juwelen. Er sagte in diesem ein sehr schönes Gebet: Bhavantameva Nucharan Nirantara Prashanta Nishesha Manoratantara Kadamai Kantika Nitya Kinkara Prahashayishyami Sanata Jivitam. Wenn man dir ständig dient, O Krishna, wird man von allen materiellen Wünschen befreit und erlangt völligen Frieden. Wann werde ich mich als dein bleibender, ewiger Diener betätigen und immer voll Freude darüber sein, so einen würdigen Meister zu haben? So wie ein Hund oder Diener sehr zufrieden ist, wenn er einen fähigen, vollkommenen Meister bekommt. Oder so wie ein Kind völlig zufrieden ist, einen fähigen Vater zu besitzen. So ist das Lebewesen zufrieden, wenn es sich völlig im Dienst des höchsten Herrn betätigt. Es weiß dadurch, dass es einen fähigen Meister hat, der es vor allen Gefahren bewahren wird. Solange das Lebewesen nicht unter den sicheren Schutz des höchsten Herrn kommt, ist es voller Angst. Dieses angstvolle Leben nennt man materielles Dasein. Um völlig zufrieden und frei von Angst zu werden, muss man zu der Position kommen, dem höchsten Herrn ewig zu dienen. Yes. So, ich glaube, wir können in dem Werk, in der Präsentation Prabhupada sehen, obwohl er sehr Wert darauf legt, die Gesamtheit der vedischen Schriften zu präsentieren und eben auch diesen Punkt immer wieder unterstreicht, dass man sich finden sollte entsprechend seiner Situation, nicht vorgeben sollte, etwas anderes zu sein, was man nicht ist, highlightet er doch immer wieder, und das merkt man, wenn man seine Bücher liest, diesen Punkt. Letztendlich kann man nur zufrieden werden, nicht indem man sich toll situiert in dieser Welt, sondern indem man, sagen wir mal, sich wirklich ganz und gar in Krishnas Dienst beschäftigen. Jeder von uns sollte sich überlegen, wie er letztendlich sein Leben so arrangieren kann, dass er sich ganz in Krishnas Dienst beschäftigen kann. Und diese ganze Beschäftigung in Krishnas Dienst ist immer an Krishna zu denken, seine Intelligenz und sein Verstand in ihn unterzubringen, und dann wird man ihm automatisch immer mit Liebe versuchen zu dienen. Das wird ganz natürlich kommen. Letztendlich ist nicht der Punkt zu tun, was immer man will, und dann ein paar Früchte Krishna hinzureichen. Nein, wir sind Krishnas. Und Krishna ist unser Mamatva. Und man soll seine Aktivitäten ganz für Krishnas Freude darbringen. Das ist gut. Aber dabei ist ganz wichtig, das haben wir so verkehrt gemacht, dass wir in der Vergangenheit nicht immer den Shloka von Krishna berücksichtigt haben. Dass man entsprechend seines Adhikars, seiner Befähigung Krishnas dient. Dieser Punkt, Yathadhikara, entsprechend seiner Fähigkeit, bedeutet auch, dass man ohne Falschheit ist. Die Worte eines Devotees sollten wahr sein. Er sollte nicht etwas sagen und etwas anderes denken und tun. Er sollte seine Tätigkeiten in Einklang bringen mit seinen Worten und seinen Gedanken. Das ist sehr, sehr wichtig. Hieraus gibt es eine ganz wichtige Lektion, die Shankaracharya einst getan hatte. Ihr wisst, Shankaracharya hatte von Krishna den Auftrag bekommen, in die Welt zu gehen und die Menschheit, die ganz von den buddhistischen Philosophien und Denkansätzen geprägt war, zu den vedischen Schriften zurückzuführen, indem er die Vedas offenbart hatte. Das heißt, wo überhin Shankaracharya hinkam, er war immer von Mönchen umgeben, die die ganze Zeit die Vedas rezitiert haben. Das war ständig ein vedisches Rezitieren um ihn herum drin. Er ist Lord Shiva, den wir als größten Devotee sehen. So manche der Lehren Shankaracharyas können wir nicht annehmen, weil er hat die Leute ganz langsam zu den Vedas zurückgeführt und dabei den unpersönlichen Aspekt der Vedas hervorgerufen. Seine Lehre ist deswegen ja circumstantial, für einen gewissen Umstand nur von Bedeutung. Aber er selber ist ja ein großer Devotee und hat viele ganz große Hymnen zu Krishnas Lobpreisung geschrieben. So Shankaracharya gab einmal ein unglaubliches Beispiel für die Wahrhaftigkeit. Manchmal hört man, dass bestimmte Devotees sagen, Lügen ist gut, wenn man es für Krishna tut. Die Gopis haben auch ihre Ehemänner angelogen und sind in der Mitte der Nacht zu Krishna gegangen. Lasst uns die Höchsten auf der höchsten Stufe sein, wir schwindeln auch und lügen auch, um unsere Ziele durchzusetzen. Das habe ich schon oft gehört. Es gibt anyway, ich will hier nicht polemisch werden. Es ist in der modernen Zeit schon mal gehört worden von Devotees, diese Sache. Ja, wir hören aber auf der anderen Seite, dass Dharma, was ganz wichtig ist auf unserer Stufe, auf vier Säulen getragen wird. Und eines ist die Wahrhaftigkeit, die immer mehr und mehr runtergeht in Kali Yoga. Wenn Wahrhaftigkeit im spirituellen Leben leidet, kann unglaubliche Schwierigkeiten geben. Erstmal ist man unehrlich zu sich selber und dann ist man unehrlich auch zu anderen. Shankaracharya hatte, um seine Mission zu erfüllen, die ihm Krishna gegeben hatte, einst den Beschluss gefasst, Sannyas anzunehmen. Und zwar, hört euch das an, mit 8 Jahren. 8 Jahre. Seine Mutter erfuhr davon und hat es ihm verboten. So, um trotzdem Sannyas anzunehmen, hat Shankaracharya etwas bewirkt. Er hat eins ein Bad genommen und hat ihm durch seine mystische Kraft ein Krokodil herbeigeholt, das ihn angefangen erfallen hat. Und als er unter Wasser gezogen war, hat er noch im letzten Augenblick zu seiner Mutter, die da entsetzt am Ufer stand, gerufen: Mutter, gibst du mir jetzt die Erlaubnis, Sannyas anzunehmen? Und die arme Frau dachte, mein Sohn ist so und so verloren. Also nimm Sannyas an. Dann verschwand das Krokodil und Shankaracharya war am Ufer und sagte: Mutter, danke, ich werde dich jetzt verlassen. Die Mutter war unglaublich. Sie liebte ihren Sohn wirklich. Ihr Mann war schon gestorben und es war ein großes Problem für sie, jetzt schutzlos ohne ihren liebenswürdigen Sohn zurück gelassen zu werden. Und sie sagte, du kannst mich nicht verlassen. Wie stellst du dir das vor? Und wenn ich sterbe, wie werde ich gar nicht mein Ziel des Lebens erlangen, ohne dass du in meiner Nähe bist? Shankaracharya sagt, Mutter, wenn es so weit ist, dass du stirbst, denk einfach an mich. Ich werde von dort, wo ich bin, erscheinen und dir in dieser wichtigsten Stunde helfen. Als seine Mutter das hörte, war sie beruhigt und segnete ihn. Und so einst, es war viel später, gab Shankaracharya eine gelehrte Vorlesung, als er plötzlich in seinem Mund den Geschmack von Milch verspürte. Den Geschmack von Muttermilch. Und da wusste er sofort, meine Mutter ruft mich jetzt. Er ging sehr schnell, er ging kurz nach draußen, fiel in den yogische Trance und ist dann durch die Luft auf mystische Art und Weise in Kerala erschien, wo seine Mutter auf dem Sterbebett lag. Die Mutter war umgeben von einer alten Dienerin und einem armen Verwandten. Sie schwitzte, der Schweiß, aber auch der Angstschweiß war ja auf der Stirn, als plötzlich mitten im Raum, puck, Mutter, du hast mich gerufen. Mein Sohn, dass du dich an dein Versprechen hältst, ist so wunderbar. Dass du erschienen bist in dieser wichtigsten Stunde, ist so, so einmalig lieb von dir. Jetzt nimm erstmal dein Bad und dann ess etwas. Es muss ja anstrengend sein, so zu reisen. Also sie war ganz in der Mutterbar war. Ihr Sohn nahm deswegen erstmal ein Bad, ganz wie es die Mutter beordert hatte, und aß eine Mahlzeit und kam dann schnell zurück. Es war klar, die Mutter lag in den, was waren die letzten Stunden, und sie bat ihren Sohn, bitte helf mir, meinen Geist jetzt zu richten, jetzt wo ich den Körper verlasse. Shankaracharya fing sofort an, eine gelehrte Exposition darüber zu geben, wie die Seele verschieden ist von allem und in der Quali, und eins mit Gott, Brahman ist. Seine Mutter schaute ihn böse an und sagte, ich bin eine einfache Person, nun rede mal nicht so ein kompliziertes Zeug. Du weißt, worauf mein Geist gerichtet ist. Shankaracharya dachte kurz nach und sprach dann die Hymnen, um Lord Shiva zu verherrlichen. Und nach einiger Zeit war Lord Shiva so zufriedengestellt, dass er seine Ganas schickte, seine Gefährten, um die arme Frau aus ihrem Todeskampf zu erlösen und zurück und zu sich zu bringen. Aber als die Mutter von Shankaracharya die Gefährten Shivas sahen, die ziemlich wild aussehen, sagte sie zu ihrem Sohn, mit denen gehe ich auf keinen Fall. Wer weiß, wo die mich hinbringen. Jetzt war Shankaracharya am Lächeln. Jetzt wusste er, seine Mutter wollte nicht, dass er diese unpersönlichen Darstellungen darbrachte und auch nicht Shiva, den er ja als eine der fünf Gottheiten verehrt, für die gewöhnlichen Menschen. Sie war ein Devotee von Lord Keshava. Und lächelte, denn er hatte ja auch gesagt, Bhaja Govinda, man soll Govinda verehren, die intellektuellen Narren, das ist das Ziel des Lebens. Und er fing sofort eine Stotra zu Keshava anzuchanten, ein Gebet zu Lord Keshava, woraufhin dann plötzlich Keshava in dem Raum stand. Der ganze Raum wurde von Licht erfüllt, seine Vishnu-Form, die mit Lakshmi verbunden ist, und er stand im Raum drin, der Raum war voll mit Licht. Seine Mutter weinte vor Ekstase, richtete sich vom Bett auf und brachte ihren Kopf so, dass sie die unter die Lotusfüße des Herrn stellen konnte. Und der Herr segnete sie und segnete Shankarai. Oh, meine lieben Devotees, sagte er, schön, dass ihr mich gerufen habt in dieser Stunde eurer größten Not. Und inzwischen waren auch die Vishnu-Dutas angekommen. Vishnu war, oder Lord Kesava war schneller als seine Gesandten gewesen. So zufrieden war er über die Gebete Shankaracharyas, dass er die Vishnu-Dutas überholt hatte, die eigentlich als erstes immer eintreffen im Sterbeort. Und er war dort und hat, hat die Mutter akzeptiert, die dann ganz dankbar einschlief und rüberging zu Lord Keshava. Yes, Hare Krishna. So, als das geschehen war, kamen die Verwandten an. Was machst du hier? Du bist ein weltentsagender Mönch, ein schweifender Bettelmönch. Du bist an so einer Familienangelegenheit wie den Tod deiner Mutter. Du bist wahrscheinlich gierig und willst den Besitz für dich in Anspruch nehmen. Ha? Die ganzen Verwandten waren also da. Ein Heiliger, das heißt es schon, in Deutschland gilt nichts in seinem eigenen Lande. Shankaracharya sagte, nein, ist ein Missverständnis. Nach dem Wunsch meiner Mutter soll der ganze Besitz aufgeteilt werden. Nicht an euch, die ihr grausam zu ihr wart, sondern an diesen einen armen Verwandten und an die Dienerin. Was? Das waren alles Brahmanas. Hm? Wir wollen das haben. Und sie nahmen sofort den Verwandten gefangen, führten ihn ab und sagten, wenn du das annimmst und uns und unseren rechtmäßigen Erbe betrügst, dann werden wir dich exkommunizieren. Aus der Gesellschaft ausstoßen. Ja. Und sie gingen weg, indem sie Shankaracharya als Heuchler und Betrüger bezeichneten. Ganz offensiv. Wie steht ihr dazu? Shankaracharya hatte etwas getan, was ein Sannyasi nicht tut. Ein Sannyasi stirbt einen gesellschaftlichen Tod. Jetzt sehen wir ihn, wie er seine arme Mutter vom Sterbelager nimmt und mit der Dienerin zum Fluss geht und einen Kremationshaufen anrichtet, einen Scheiterhaufen, und sie das anzündet. Etwas, was eigentlich nur Grihastas machen. Es wird gesagt, dass Shankaracharya sagen wollte, wie wichtig es ist, wahrhaftig zu sein. Er hatte ein Versprechen gegeben und er war jetzt bereit, es einzuhalten. Wahrhaftigkeit ist so wichtig als ein dharmisches Prinzip, dass es sogar noch diese anderen Prinzipien, diese Regeln für den Ashram, Sannyas Ashram, übersieht. Ein Brahmana muss wahrhaftig sein, ein Brahmachari, ein Sannyasi. Worte, die man gibt, gelten etwas. In dem Augenblick, wo die Devotees nicht mehr Wahrhaftigkeit einhalten und etwas sagen und was anderes tun, ein diplomatisches falsches Verhalten geht Dharma weg und alles geht weg. So wichtig, liebe Devotees. Für Krishna kann man eine Unwahrheit sprechen, das ist wahr. Aber wenn wir Unwahrheiten sprechen, sprechen wir sie meistens, um unsere Pläne durchzusetzen, nicht um Krishnas Pläne durchzusetzen. Sehr, sehr wichtig, sich zu überlegen, wenn man etwas sagt, und da, was man sagt, und das auch einzuhalten. Das ist eine Disziplin, die wir jederzeit üben müssen. Im ersten Kanto hören wir, dass Dharma im Kali Yuga sehr in Gefahr gebracht ist, und dass der Bulle Dharma nur noch auf einem Bein steht, nämlich der schon sehr angeschlagenen Wahrhaftigkeit. Das ist sehr angeschlagen im Kali Yuga. Menschen sind bereit, für ihre Ziele etwas zu sagen und denken ganz anders. Unsere ganze Gesellschaft ist auf Lügenpropaganda aufgebaut. Wisst ihr, dass die Nachrichten, die ihr bekommt in der Zeitung oder im Fernsehen, ich meine, viele sehen das nicht, nur ein ganz kleiner Ausschnitt von der Wirklichkeit ist. Zum Beispiel, viel wichtiger als der Krieg in Afghanistan oder viel mehr Menschenleben, also tun die Kriege da in Afrika fordern, die mit einer riesen Gewalt umgehen. Aber darüber wird nicht so berichtet, weil es wirtschaftlich nicht so interessant ist, diese Dinge. Unsere Nachrichten sind sehr, sehr einseitig. Auch wenn wir manchmal die Menschen im spirituellen Leben anschauen, selbst die Votis Krishna, sind sie sehr beschäftigt, unglücklicherweise mit Unwahrhaftigkeiten. Das ist nicht gut, das muss verändert werden. Wie hier so schön gesagt wird, ich werde das jetzt zum Ende bringen. Man mag sich fragen, wie kann ein gewöhnlicher Mensch auf diesem Planeten dem Herrn dienen, wenn es doch heißt, dass eigentlich die Devatas das tun sollten. Ein Körper sagt, jeder kann im hingebungsvollen Dienst erfolgreich werden, vorausgesetzt, dass er keine Falschheit zeigt. Es ist hier erklärt, dass man sehr freimütig und offen Amayina sein soll. Auf einer unteren Lebensstufe zu stehen, ist keine Disqualifikation für den Erfolg im hingebungsvollen Dienst. Die einzige Qualifikation ist, offen, freimütig und frei von Vorbehalten zu sein. Ganz gleich, ob man ein Brahmana, Kshatriya, Vaishya oder Sudra als solcher gilt. Ja. Hare Krishna. Ich finde das so nice, wie Shankaracharya sich über alles hinwegsetzt, selbst den Zorn seiner Verwandten, ja, die nun wirklich nicht mit ihm gerechnet haben. Und die den Besitz der Mutter wollten, weil er ihr versprochen hatte, ich komme, wenn du mich rufst, bin ich bei dir in deiner Stunde der Not. Ich mach das. Es geht ihm glücklicherweise noch gut aus, also der König des Landes hört davon, wie offensiv die Verwandten gegen einen Heiligen sind, und er mischt sich dann ein und sorgt dafür, dass alles richtig arrangiert wird. Und schließlich bitten sie den um Vergebung, den Shankaracharya. Ja. Gut. Jetzt schaue ich mal auf die Uhr. Ich glaube, wir haben ein zeitgebundenes Ende erreicht. Sind irgendwelche von euch mit Fragen ausgestattet? Gopal Guru. Ja. Die sich beschwerten? Ja, es waren Brahmanas aus der Verwandtschaft. Ja, Shankaracharya ist ja in einer Brahmana-Familie geboren worden, also erschienen. Nicht? Und die waren nicht einverstanden mit der Verteilung der Erbschaft. Sie wollten selber das haben. Und sie waren Kastenbrahmanas, die eben den Vorbehalt hatten, dass ein Sannyasi darf doch nicht die Bestattungszeremonie seiner Mama machen. Nicht diese beiden Brahmanas waren da. Hare Krishna. Ja. Do not say what you. Mm-hmm. the general rule about communication amongst devotees. When they are older devotees, we will try to learn from them. When they are devotees on our level, we will try to make friends with them. And when there are devotees who are younger than us, we will try to help them to make advancement. Talk amongst devotees should be a devotee which talk which helps other devotees. The truth should be spoken in a palatable way, if possible. If not possible, it should be spoken nevertheless. These are some rules. Usually it is good when we are young devotees that we learn a lot. This is usually the thing. But if there's something you feel should be communicated, then it's and you feel you see something and it needs to be communicated, then it's definitely important to communicate that. But you should do it carefully in a way that will be of benefit for others. We should be very careful in the society, in a devotional society, to not come on the level of hectic talk, because so often we lose our balance and we commit what is called Vaishnava aparat. This can happen very often. It has happened very often. I hope this helps you with a few general guidelines. I do not know what is so much in your mind, but I think you can take things from there and so on. Oh, I spoke in English. Hare Krishna. Ja, aber wir sollten wahrhaftig sein. Es ist sehr wichtig, wenn wir wahrhaftig sind, uns wahrhaftig ausdrücken, dass wir den richtigen Stil finden, sodass die Worte und unsere Beobachtung, die wir haben, eben zum Nutzen aller sind. Nicht, wahrhaftig zu sein wird im Krishna-Bewusstsein, macht ein bisschen was anderes sein als in der materiellen Gesellschaft, wo man einfach, wenn dann was auffällt, so gleich rauskommt. Wir dürfen niemals die Vaishnava-Kultur vergessen, die uns ja helfend begleitet. Aber ja, wir sollten wahrhaftig sein und das ist ganz wichtig. Auch wenn wir als junge Devotees da sind und uns etwas auffällt, können wir das wahrhaftig wiedergeben. Krishna, Krishna. Es gibt eine sehr interessante Hinweis in der Vaishnava-Etikette. Sieh mal, es kann ja sein, dass wir etwas merken bei älteren Devotees und die uns sehr, das uns sehr stört und verletzt vielleicht. So, wenn wir einen älteren Devotee, wenn wir das Gefühl haben, da muss etwas korrigiert werden, sollten wir, so heißt es in dieser Vaishnava-Etikette, zu Devotees gehen, die mit diesem älteren Devotee, die ihn kennen und die auch den Vorfall kennen, sodass die Sache, die wir präsentieren, wir sollten sie fragen, siehst du das auch so? Ist das auch so, wie ich das wahrnehme? Oder vielleicht nehme ich das ja verkehrt wahr. Und wenn die älteren Devotees das dann auch so sehen wie wir, dann sollten wir sie bitten, zu helfen, dass diese Situation korrigiert wird. Diese Vaishnava-Etikette hat zwei Vorteile. Das erste ist, wir könnten uns ja ehren und die älteren Devotees können uns darauf hinweisen. Und das zweite ist, diese eine konstruktivere Art Kritik aufzuüben. Denn ältere Menschen werden ungern etwas von jüngeren Menschen entgegennehmen. Das ist einfach die Psychologie des Menschen. Meine Eltern zum Beispiel sind älter als ich und manchmal versuche ich, weil das so meine Natur ist als Prediger, sie zu berichtigen, aber das geht nicht. Wir erkennen dich, wie du wie du Äpfel geklaut hast vom Nachbargarten. Das ist sehr schwierig für uns, das anzunehmen. Wir können aber die Philosophie von dir annehmen. Philosophie schon, aber persönliche Korrekturen, das ist zu schwierig. Hab Verständnis mit deinen armen Eltern. Und das ist einfach die Natur der Sache, ja? So funktioniert nun mal der menschliche Geist. So, wenn uns etwas auffällt, was nicht gut ist im Tempel, ist es gut, zu älteren Devotees zu gehen und mit ihnen darüber zu sprechen, um festzustellen, ob unsere Sicht richtig ist und zweitens, um effektiver zu sein in unserer Kritik. Aber wenn jeder so miteinander so einen heftigen Austausch hat, dann wird das ja bald sehr, sehr leidvoll. Gut. Die Blumenmacherin. Aber die schönsten Blumen habe ich gestern gekriegt von dem einen Mädchen hinter dir. Die hatte eine blaue Lotusblume und eine goldene Lotusblume. Der da, also ich kann sie vielleicht nachher draus stellen. Ich kann die ja auch, also, oder ihr könnt mich besuchen kommen und sie angucken, diese Radha Krishna Lotusblume. Unglaublich. Sehen wir da. Unter den Devotees gibt es so viele Meinungen. Ja, ich habe das gehört, dass es so in der das ist eine Natur. Wir haben sehr individualistische Devotees hier. Also wenn du 10 Devotees hast, hast du wahrscheinlich 11 Meinungen, weil einer sogar so eine Meinung hat und auch so eine Meinung. 2 auf einmal und sich noch nicht ganz entscheiden kann, zu welcher er rübergeht. Es ist deswegen sehr, sehr wichtig, dass wir, ja, wir brauchen einen Standard. Wir brauchen einen absoluten Standard. Wir müssen sehen, wie sagt es unsere Parampara? Das ist die Sicht von Srila Prabhupada. Ist sehr, sehr wichtig. Nun wird es da sehr schwierig. Es gibt vielleicht auch 10 verschiedene Meinungen, was Prabhupada zu einer Situation sagt. Denn jeder hört ja nach seinem Filter, das ist auch natürlich Atmano Manyate Jagat. Also, wisst ihr, deswegen braucht man so viele Unfallzeugen. Weil jeder hat eine andere Perspektive vom Unfall und tut den Unfall anders darstellen. So, er hat es einfach anders gesehen. So sehen auch viele Prabhupada-Unterweisungen unterschiedlich. Und, ja, deswegen brauchen wir noch andere Autoritäten. Wir haben in unserer Bewegung in institutionellen Fragen den GBC und wir haben ältere Devotees, an die wir uns halten, von denen man weiß, dass sie bei Prabhupada Zuflucht suchen und schon ein bisschen mehr Prabhupada sich verstanden haben. Es ist sehr wichtig, dass man in eine spirituelle Gemeinschaft, die zusammen funktionieren will, eben nicht alles auf der Ebene von Meinung und Interpretation belässt, sondern Richtungslinien hat, die eben von den älteren Devotees kommen, die da sind. Prabhupada hatte zu seinen Lebzeiten auch viel mit dieser Thematik zu tun. Er hatte gesehen, dass es unter uns Westlern manchmal nicht so einfach ist, zu einer gemeinsamen Richtung zu kommen. Und er hat deswegen sehr wunderbar gesagt, wir müssen die Einheit in der Vielfalt anstreben. Es wird wahrscheinlich immer unterschiedliche Devotees geben. Und das ist ganz, ganz natürlich, die unterschiedliche Schwerpunkte setzen. Aber es muss halt eine Einheit sein und diese Einheit, die finden wir in Prabhupada und seinen Anweisungen und dann auch in den Devotees, die ihn repräsentieren. Dazu hat er dann den GBC-Body getan. Man mag sagen, der GBC-Body ist in unserer Bewegung auch unter Kritik gekommen, weil es immer wieder einzelne Mitglieder gab, deren Entscheidungen doch nicht genau das Schwarze getroffen haben. Aber als ganzheitlich, deswegen hat Prabhupada ja gesagt, sollen die ganzheitlich zur Entscheidung kommen. Wenn man nicht so ein Gremium hat, kann man nicht eine Bewegung dirigieren und da werden immer Meinungsverschiedenheiten sein über Dinge, die wahrscheinlich auch gar nicht so wichtig sind. So, es geht ja uns eigentlich um spirituelle Dinge. Und Organisation machen wir, ja, was halt gerade geht, was am besten geht. So, das macht die Sache sehr friedlich und sehr, sehr einfach. Sebald, es gab viele auch Irrtümer in unserer Bewegung, gerade in der letzten Zeit ist ja vieles bekannt geworden und deswegen haben viele auch manchmal ein bisschen haben sich die Haare gesträubt oder sie haben, wie man es in Schweizerdeutsch sagt, trocken geschluckt. Ups, wirklich? Aber das wird ja berichtigt oder kann ja berichtigt werden durch eben dadurch, dass die alle zusammenkommen, die Rotis und sich da korrigieren. Nicht? Und so. Ja. Krishna. Ja, ich schaue jetzt nochmal, wer noch da ist. Gopal Guru. Gopal Guru ist doch der Mahaprabhu gesagt hat, er soll immer chanten noch. Selbst im Badezimmer. Ja, Gopal Kripa sogar. Ja. In welcher Mut soll man, in welcher Haltung soll man Krishna-Bewusstsein angehen? Du meinst die Bewegung, damit eine Harmonie in der Bewegung ist. Ich finde, es ist sehr, sehr wichtig, dieses Prinzip Einheit in der Vielfalt zu machen. Prabhupada sagte einmal, in einer Vase stehen so viele Blumen. Gelbe, rote, rosa, was haben wir hier? Ela hatte dunkel, weinrote sogar. Und all diese Blumen geben eine Idee, was mit dem Konzept Blume als solche zu verstehen ist. Ein sehr großes Konzept. So brauchen wir unbedingt in unserer Bewegung diese Einheit in der Vielfalt. Wir müssen akzeptieren, dass es unterschiedliche Devotees gibt, mit unterschiedlichen Sichtweisen. Aber wir dürfen bei dieser Betonung der Individualität niemals vergessen, dass wir auch ganz wichtige, dass wir eine Einheit haben in verschiedenen Dingen. Und zwar in der Bewegung zum Beispiel sehr wichtig, diese GBC-Sache auf institutioneller Weise zu akzeptieren. Das ist eine Einheit. Auf spiritueller Weise ist es ganz, ganz wichtig. Also ich meine jetzt mit institutionell so organisatorische Abläufe. Da müssen wir sehen, wie das in einer Bewegung gemacht wird und uns daran halten und ein bisschen surrendern auf unsere Individualität. Und auf spiritueller Weise haben wir die Parampara, Prabhupada, unsere spirituellen Lehrer, bei denen wir Zuflucht finden durften, unsere spirituellen Meister, sind da verbunden. Sehr schwierig, die Einheit in der Vielfalt hinzukriegen, aber das ist das Prinzip, wie Prabhupada seine Bewegung sah und das gemacht hat. Individualität ist erlaubt, das bedeutet Vielfalt, aber es ist auch wichtig, dass man auf einer Ebene, solange man als Bewegung zusammenarbeitet, eben zusammenkommt. Beide Dinge müssen wir machen. Und wenn wir Devotees haben, die sehr individualistisch sind, sollten wir ihnen zu verstehen geben, wir wertschätzen deinen Service, aber du musst in bestimmten Dingen lernen, wie du eine Einheit erreichst mit allen und kannst nicht nur deinen Kopf durchsetzen wollen in allen Dingen. Du wirst ihnen das gütig klar machen, bis sie es verstehen, denn sie sind ja gute Seelen. Es ist aber eine Herausforderung, Einheit in der Vielfalt. Das ist fast wie Achintya Veda Aveda Tattva für den westlichen Geist. Ne? Die normale Sache ist, wenn jemand anders ist, dann ne? Prabhupada hat das mal zu seinen Devotees gesagt. Ihr versucht künstlich Einheit zu erschaffen, dass alle gleich sind. Aber es wird niemals, das ist eine Utopie, die sich nie erfüllen lässt. Und so kann man nicht Harmonie, dass man alle versucht, auf ein gleiches Verständnisebene zu bringen. Aber im Augenblick muss man, glaube ich, hier in Zürich mehr sagen, Jungs und Mädchen, ihr braucht eine spirituelle Einheit. Ihr müsst euch ein bisschen hingeben, nicht nur euren Kopf durchsetzen. Aber es kommt bestimmt auch. Lord Jagannath plant so und so alles hier. Gut, jetzt haben wir 7:07 und ich bin nicht mit den Gaben von Rohini Sutta Prabhu ausgestattet, dass ich so lange lecture kann. Außerdem ist es ein guter Zeitpunkt zu enden. Also, ich wünsche euch alles Gute. Ich möchte auch ganz herzlich mich bedanken bei meinem Editeur, einem meiner Editeure vom Weg des großen Abschieds, dem du darfst mir nicht böse sein, dein Wort kommt mir jetzt gerade als Timo in den Kopf. Timo? Tibor. Also ich war schon ein paar Buchstaben haben nicht gestimmt, aber die Idee Tibor, ja, schön, dass du die Zeit ernehmen konntest aus deinem geschäftlichen Alltag. Konnte. Ja. Wusstet ihr, Tibor hat ordentlich mediziniert. Das nächste Buch ist ein Buch über den Gayatri Mantra. Das ist ein Buch, was nur Zweiteingeweihte lesen dürfen eigentlich. Also, aber das ist schon geschrieben und wird bald rauskommen. Und ja, das nächste. Ach, ich will euch ehrlich sagen, ich bin überhaupt nicht qualifiziert als Autor. Einfach Krishnas Mercy, dass da was rausgekommen ist. Mal sehen, du musst warten, bis wieder Krishna sagt. Jetzt kannst du wieder eins machen, wenn es dich drängt. Ich dachte, dass ich mal versuchen möchte, spirituelle Märchen zu schreiben, die so einen tiefen Sinn haben. Aber da bin ich noch nicht qualifiziert. Das kommt, wenn Krishna will. Gut. Also, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag im hingebungsvollen Dienst. Ich hoffe, dass ihr alle eure spirituellen Ziele erreichen könnt. Srila Prabhupada ki jai, Sisi Gonitai ki jai, Sri Jagannath Baladev Subhadra Devi ki jai, Gaur Premanandi Hari Bol.